glaube, dass wir sowieso sehr viel Spannung in diesem Leben aushalten müssen. Mhm. Und wir sehen uns deswegen, weil wir das nicht gelernt haben, diese Spannung auszuhalten, nach verkürzten Antworten. Deswegen ist eine Antwort immer, geil, guck mal, wie lange ich auf Social Media bin. Oder eine ist, guck mal, wie scheiße Social Media ist. So, wir leben in Paradoxien. Das ist leider einfach so. Und nochmal, so und so viele zigtausend Follower zu haben, ist eine Form von Resonanz, die eine Form von Resonanz ist. Nicht eine gute oder eine schlechte, sondern einfach eine. Man muss nur lernen, das einzuordnen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Seit gut 6 Jahren jagt eine schlechte Nachricht die andere. Es begann mit der Corona-Pandemie, ging weiter mit der Unsicherheit, was denn nun mit der Energie wird, mit Gas und Öl. Und dann kam die hohe Inflation. Und während das alles so am Laufen war, fing die Gesellschaft sich an zu spalten. Es erstarkten die Ränder, insbesondere der Rechtsextremismus. Und als man dachte, das Schlimmste ist überstanden, dann begann der Angriff Russlands auf die Ukraine. Es entstand eine völlig neue Bedrohungslage, auch für uns in Deutschland. Es gab hybride Angriffe, auch auf Hamburg und eben auf NATO-Gebiet. Und wenn ich über all das spreche, dann habe ich noch nicht gesprochen über die Klimakrise und die Frage, was denn eigentlich künstliche Intelligenz für uns bedeutet, im Positiven wie im Negativen. Also zusammengefasst, bisschen viel auf einmal. Das dürfte das Gefühl ganz, ganz vieler Menschen im Moment sein. Und die Frage ist, was tut man dagegen? Wie behält man angesichts all dieser Krisen, die gefühlt für uns eine historische Dimension erreicht haben, insbesondere in der Ballung. Was hilft dagegen? Was gibt uns Hoffnung? Und was kann Hoffnung überhaupt sein? Ist Hoffnung etwas, das uns irgendwann zufällt, oder ist Hoffnung was ganz anderes? Und unter anderem darüber, aber nicht nur darüber, hat mein heutiger Gast ein wunderbares Buch geschrieben, über das ich mit ihm sprechen will. Eigentlich weniger über das Buch, als vielmehr über das, was da drin steht. Das Buch heißt Ankerpunkte, was dir Halt gibt, wenn das Leben stürmisch ist. Und der Autor ist Julian Sengelmann. Lieber Julian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und die Frage, die dir jeder stellen wird, wenn er dich das erste Mal trifft, so wie ich heute, ist natürlich die Frage, Sengelmann. Sengelmannstraße kennt man in Hamburg. Und wahrscheinlich, nun bist du auch noch nicht nur Autor und Moderator und Schauspieler, viele werden dich aus dem Fernsehen kennen, sondern auch Theologe. Und da war doch was, da gab es doch einen berühmten Hamburger Sengelmann. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ hoch, dass du mit dem verwandt bist.
Die Wahrscheinlichkeit gibt es, aber die Antwort ist, bin ich nicht.
Ah, das sehe ich nicht.
Also in aller Kürze, wir unterscheiden in Hamburg zwischen zwei sogenannten Sengelsträngen, den guten und den schlechten. Wir sind der schlechte Sengelstrang.
Okay.
Also während mein Namensvetter, Pastor Heinrich Sengelmann, die evangelische Stiftung Alsterdorf gründete und Wundervolles tat, fiel mein Ururgroßvater bei voller Fahrt aus der Straßenbahn. Und er war Straßenbahnschaffner.
Okay.
Und wurde arbeitsunfähig. Also es gibt die guten Sengelmanns, das sind die anderen und uns.
Aber
wir sind auch da.
Aber seid ihr irgendwie verwandt?
Gar nicht.
Gar nicht.
Wir sind gar nicht verwandt. Ich bin früher tatsächlich immer, mein Vater hat es bis zu seinem Tod gerne erzählt, wie ich auf dem Weg zu den Pfadfindern, bei denen ich war in Ohlsdorf, an der Sengelmannstraße vorbeigefahren bin. Und immer wenn dann die Ansage kam, nächste Haltestelle Sengelmannstraße, rief ich ganz laut, so heißen wir. Und mein Vater hat sich geschämt bis zum geht nicht mehr für mich.
Okay, ist das auch geklärt? Also nichts mit dem großen Sengelmann, du hast gesagt, den Begründer der evangelischen Stiftung Alsterdorf zu tun, aber es hätte gepasst. Die zweite Frage, bevor wir richtig in Inhalte gehen, ist, ich fand es interessant, dass dein Buch Ankerpunkte heißt und dass es dann um stürmische Zeiten geht. Und wenn man das Buch durchblättert, sind da schöne Illustrationen drin. Und das sind immer Illustrationen, die so Leuchtturm und was mit Meer zu tun haben. Warum ist dieses Thema Anker, Meer, Wasser, Leuchttürme, warum spielt das eine Rolle, wenn man sich damit beschäftigt, was Menschen Hoffnung geben kann, was ihnen helfen kann gegen Ängste, gegen Furcht. Warum ist das so wichtig?
Also ich glaube, zum einen die maritime Assoziation, ich bin Hamburger Jung, ne, vierte Generation Hamburger, das Meer ist wichtig irgendwie. Ich glaube aber anders hilft es darüber nachzudenken, dass Ängste häufig ganz unklar und indifferent sind. Also wir haben häufig vor Unbekanntem Angst. Deswegen brauchen wir Bilder, die wir kennen, die Vertrauen schaffen. Mhm. Ne? Und dieses Bild von, das Meer ist halt stürmisch und da gibt es Ankerpunkte, an denen kann man kurz Halt machen. Weil ich glaube, wenn man so eine Suche startet, und darüber sprechen wir vermutlich gleich, dass das ja meine eigene Suche war, ne? Ist es, glaube ich, die Grundprämisse zu sagen, wenn man erst einen Ankerpunkt gefunden hat, dann ist das Meer nicht mehr stürmisch, das ist halt Quatsch. Also das Meer wird stürmisch bleiben, wir müssen nur auf diesem stürmischen Meer gucken, was sind eigentlich Momente zum Durchatmen.
Und da geht es ja dann immer tatsächlich auch, und das ist vielleicht ein Vorteil für Menschen, die in Hamburg leben, also wenn es da draußen richtig stürmisch ist, das kennt jeder, der ein Schiff hat oder mal auf dem Schiff war, dann versucht man schnell Ankerpunkt in einen ruhigen Hafen. In einen sicheren Hafen. Ist es ein Vorteil für uns Hamburger, dass wir in einer Hafenstadt leben, weil sozusagen dieses Gefühl, sozusagen hier ist es, ne, wir haben diesen sicheren Hafen vor der Tür, macht das was mit einem? Das könnte ja eine Erklärung dafür sein, dass die Hamburger sich offensichtlich ja sehr wohl fühlen in ihrer Stadt, und auch eine Erklärung dafür, dass auch in Richtung Schleswig-Holstein und Dänemark die Menschen ein anderes Glücksempfinden haben als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen.
Oha, trete ich vielleicht Leuten aus Nordrhein-Westfalen auf die Füße, das will ich ja gar nicht. Ich kann das nur von mir selber sagen, als jemand, der ich Hamburg sehr liebe und der ich das Meer sehr liebe. Ich glaube, es macht was mit mir zumindest, wenn ich an Land stehe und aufs Meer gucke und um all das weiß, was diese Verheißung des Meeres ist. Ne? Also wir sind ganz, ganz kleine Tiere im Vergleich zu den Naturgewalten, die es so gibt. Das Meer ist viel größer als wir und auch viel gefährlicher. Aber zu wissen, ich habe hier was und ich weiß um den Vorteil und das große Glück der Sicherheit im Angesicht dessen, was eben auch bedrohlich ist, aber eben auch eine Sehnsucht hat. Das macht zumindest mit meinem Leben was. Ja.
Ich habe es gesagt, was mich sehr beeindruckt hat, viele Kapitel, aber eins, über das ich mit dir ein bisschen länger sprechen wollte, und wir sprechen dann, glaube ich, auch noch dazwischen darüber, wie du zu dem Buch gekommen bist, ist dieses Thema Hoffnung. Weil man ja das Gefühl hat, so, woher soll ich Hoffnung nehmen? Und ich habe dein Buch gelesen in einer Zeit, in der ich parallel auch ein Buch von Luisa Neubauer gelesen habe. Das heißt, glaube ich, wie wäre es, wenn wir mutig sind? Und da, das war interessant, ihr seid beide in Sachen Hoffnung zu demselben Punkt gekommen. Kannst du besser erklären als ich. Hoffnung ist halt nichts, was von selber kommt. Hoffnung macht man sich. Also das ist nämlich die allerbeste Nachricht bei all diesen furchtbaren Dingen, die gerade passieren. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass es irgendwie schon gut geht, sondern wir können uns selber, das musst du jetzt mal erklären, diese Hoffnung erarbeiten.
Genau, also wenn wir ganz kurz ein bisschen zurückreisen, ja. Ne, Immanuel Kant hat damals die großen Fragen gestellt, unter anderem, was darf ich noch hoffen? Und ich glaube, dass in der Fragestellung ganz viel Defizitorientierung klar wird. Ne, du sagst es, Hoffnung macht man sich. Ne? Das ist, Hoffnung hat ein sehr aktives Moment. Das vergisst man manchmal, weil Hoffnung insofern paradox ist, als dass wir hoffen, die Hoffnung würde kommen. Ne? Also es ist quasi doppeltes Warten oder sowas, und das ist ein sehr, sehr langes Warten. Ne? Aber Hoffnung hat was mit Aktivität zu tun. Hoffnung ist nicht zu verwechseln mit einem garantierten Happy End. Ne? Also die Rechnung ist gleichermaßen falsch zu sagen, ich werde in meiner Hoffnung aktiv, und das heißt, weil ich aktiv geworden bin, wird es gut ausgehen. Das ist genauso Quatsch wie zu sagen, ich warte darauf, dass irgendwas passieren wird und sich ändern wird. Auch das ist vermutlich nicht richtig. Ne? Hoffnung ist keine Frage der Ressource. Ne? Auf die Kantsche Frage, was dürfen wir noch hoffen, was können wir noch hoffen, ist das Wort noch ganz fatal. Ne? Wir leben ja in einer Zeit, du hast es eben ja sehr schön eigentlich zusammengefasst. Dabei, als du es gerade gemacht hast, ist mir mal aufgefallen, meine Güte, ist wirklich richtig viel. Also es gibt schon einen Grund, warum ich das geschrieben habe. Aber was bei uns häufig, oder so nehme ich das auch in vielen Seelsorgegesprächen wahr, häufig oben auf ist das Gefühl von Ressourcenknappheit. Mhm. Ressourcen werden knapp in alle Richtungen, nicht nur Erdöl und was weiß ich nicht, alles wird knapp, sondern auch die Ressource der Hoffnung wird knapp oder sowas. Ne? Was können wir eigentlich noch hoffen? Hoffnung ist keine Frage der Ressource. So, wenn wir das so präformieren, haben wir schon verloren. Ne? Hoffnung ist etwas, das dafür muss man arbeiten. Ich sag gerne, Hoffnung ist wie ein Leistungssport, das ist mega anstrengend, aber es lohnt sich, das auszuüben.
Heißt konkret, wenn wir zum Beispiel auf das große Thema, und das geht ja so leider so unter, das große Thema Klimawandel gehen, wobei du sagst, in den Gesprächen mit Menschen, die du führst, ist Klimawandel schon immer sehr präsent und was da auf uns zukommt, gerade bei jungen Leuten, da heißt es, ja, man kann jetzt hoffen, dass sich das alles zum Besseren wendet, so, wenn man nichts tut, wird es das aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn man was tut, heißt es nicht, dass man das noch in den Griff kriegt. Aber die Chancen sind deutlich größer.
Absolut, genau. In echt ist es eine ganz einfache Mathe-Aufgabe, und ich war immer schon schlecht in Mathe. Aber es gibt dieses wundervolle Bild, so ein Comic, da steht, das sind zwei Schalter, ne, mit zwei Leuten da drin, die diesen Schalter bedienen. Und über dem einen steht People who want change und über dem anderen steht People who want to change. Ne? Also Leute, die Veränderung wollen oder ja. Leute, die sich verändern wollen. Und der Schalter mit Leute, die Veränderung wollen, ist ewig lang und bei dem anderen steht einer. Ne? Also mit Hoffnung ist es ja ähnlich. So, man kann darauf warten, dass Hoffnung irgendwie kommt oder irgendwas sich verändert, aber in echt wird es natürlich so nicht sein. Und im Umkehrschluss, genau wie du sagst, es ist kein Garant dafür, dass wenn man seine Hoffnung ausübt, wenn man auf die Straße geht oder irgendwas tut oder sein eigenes Handeln ändert, dass sich alles verändert.
Das ist nicht. Das Entscheidende, oder das Schöne, das Beruhigende ist dann, dass es ja auch andere gibt, die Hoffnung haben. Und wenn keiner was tut, dann weiß einer von der Hoffnung des anderen gar nichts. Und die Hoffnung wächst natürlich in dieser Gemeinschaft. Das ist letztendlich, ist das Prinzip von Fridays for Future.
Zum Beispiel. Und von vielen, vielen anderen wundervollen anderen Bündnissen, die eigentlich vorher auch nicht dachten, dass sie möglich wären, die auf die Straße gehen und sich verbinden. Ja.
Und okay, das heißt also, Leute, wenn man Hoffnung haben will, dann muss man etwas dafür tun. Du hast auch 10 Hoffnungssätze, die will ich hier nicht zitieren, oder doch? Oder was sind da die wichtigsten? Weil das sind so Dinge, die man sich sagen kann, ne? Wo man sagen kann, wo einem dann auch klar wird, guck mal, also ich will nicht sagen so wie autogenes Training, aber in die Richtung geht das. Sag mal, was sind so Hoffnungssätze, die wichtig sind?
Also mein wichtigster Hoffnungssatz ist, Hoffnung ist ein mimetischer Prozess. Das verdoppelt sich, wenn man sie teilt. Mhm. Ne? So wie du sagst, da gehen Leute auf die Straße und verbinden sich in Gemeinschaft. Wir leben in einer Zeit, in der Vereinzelung ein ganz großes Thema ist. Ne? Und Hoffnung miteinander zu teilen, damit man sich gegenseitig und miteinander Hoffnung macht, ist ganz wundervoll. Damit geht's für mich los.
Zu teilen, wichtig, du hast gesagt Einsamkeit, das erlebst du, hast es vorhin erwähnt, in deinen seelsorgerischen Gesprächen insbesondere. Das heißt, ist Einsamkeit das große Thema oder ist es gerade in Hamburg ein großes Thema?
Ich kann das für Hamburg gar nicht immer als Vergleichsmoment sagen. Ich kann das so sagen, ich wirke vor allem als Pastor in Hamburg und da nehme ich das ganz viel wahr, dass Einsamkeit und Vereinzelung ein großes Thema, großes belastendes Thema sind, weil da viele Faktoren mit reinspielen. Ne? Also die wunderbare Illusion von Social Media, die da mit reinspielt, dass wir permanente Vergleichsmomente haben. Ne? Wir alle, in echt wissen wir, wenn wir ganz dopaminfrei auf Social Media gucken, dann wissen wir alle, ach so, die inszenieren sich alle die ganze Zeit selber. Mhm. Die sehen alle in echt gar nicht so aus und deren Leben ist vermutlich gar nicht besser als meins. Aber wir wollen das so gerne glauben. Wir wollen das doch so gerne glauben, dass deren Leben alles schöner und reicher und bunter und wilder ist. Und das trifft auf das Gefühl, dass wir aber eigentlich wenig tatsächlich analoge Begegnungsmomente miteinander haben. Ne? Also wenig Gemeinschaftsmomente miteinander haben. Und das macht vieles daran, macht einsam. Auch die verhärtete Kommunikationsstruktur, die wir so uns angeeignet haben, die auch verkürzt ist natürlich durch auch mediale Verknappung, macht auch einsam. Also es gibt ganz viel, was momentan richtig einsam macht. Und mein bestes Beispiel dafür ist immer, über junge Leute können wir gleich nochmal sprechen, aber wenn du dich zurückerinnerst an die Pandemie, da gab es dann so Marker, die befragt haben, welchen Status du tatsächlich hast. Ne? Da gab es dieses wundervoll absurde Wort systemrelevant. Mhm. Bist du eigentlich systemrelevant? Ne? Und wir, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wir leben in einer turbokapitalistischen Produktivitätsgesellschaft. Ne? Wir werden dazu erzogen, dass das Schlimmste, was wir machen können, ist, nicht produktiv zu sein oder so. Und dann arbeiten wir die ganze Zeit und dann sagt jemand, ach so, das ist gut, dass du so viel arbeitest, aber systemrelevant bist du damit nicht. Ne? Das ist Nummer eins in Vereinzelung. So, dann ging das immer weiter. Dann war natürlich, und das ist kein, ich bin kein Politiker, ich bin kein, also wirklich, ich bin der Letzte, der das in irgendeiner Form beurteilen kann. Ich kann das aus seelsorgerlicher Perspektive nur sagen. Mhm. Dann kam zu diesem ersten, du hast einen Statusverlust, weil nicht systemrelevant, kam dann dazu, du musstest deine Bezugsfamilie wählen. Ne? Du durftest einen Kontakt noch haben. So, und also ich kann das auch aus meiner eigenen Familie sagen. Ne? Wir haben unsere Nachbarn gewählt, wir haben nicht meine Schwester gewählt, die im nächsten Stadtteil wohnte. Warum? Weil unsere Nachbarn waren unsere Nachbarn. Ne? War das eine große Kränkung? Auf jeden Fall. Und das geht natürlich ganz vielen Familien so. So, und dann kam dazu, wir waren zu Recht angehalten, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Also ich habe, als ich in St. Georg war, wir hatten vier Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren. Da haben so viele Menschen gesagt, euch alle, meine Familie nicht mehr sehen zu können, das macht mich so einsam. Und die sind dann gestorben an gebrochenem Herzen oder an Corona. Beides war möglich. Wir hatten alle viele Beerdigungen in der Zeit. Also wir sind aus dem Vereinzelungsdings nicht mehr rausgekommen. Und das macht, das verhärtet. Ne? Vereinzelung verhärtet. Einsamkeit ist eine ganz schlimme Volkskrankheit. Da gibt es wundervolle Studien drüber, erschreckende Studien.
Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, ein großes Thema in deinem Buch. Einerseits erleben wir und sprechen viel über diese Einsamkeit und Vereinzelung und andererseits sprechen wir wie nie zuvor über die Vernetzung der Welt. Man kann sich mit Menschen befreunden. Es gibt den schönen, ich weiß gar nicht von wem, diese schöne Beobachtung, dass man ja, wenn man allein mit einem Handy auf der Bank sitzt, gar nicht allein auf der Bank sitzt, sondern es ist ja immer jemand dabei. Und es gibt, glaube ich, sogar in Sachen so, ich weiß nicht, ob es von Knicke kommt, aber wie man sich benehmen soll. Also, dass man jemanden, der per Handy zugeschaltet ist und sei es nur per WhatsApp, doch genauso wahrnehmen müsste wie jemandem, dem man gegenüber sitzt. Will sagen, eigentlich dürfte doch gar kein Mensch einsam sein und die Leute gucken auf einmal bei Instagram und stellen fest, oh, ich habe hier 100, 200, 300 Follower, also Freunde, Bekannte. Das ist ein und wir lassen es gern darüber sprechen, das ist ja ein Widerspruch, der sich auflösen lassen muss, aber erstmal auf den ersten Blick schwer aufzulösen, weil man hat das Gefühl, die Leute sind ja nicht, die sprechen ja nicht mit ihrem Handy, sondern sprechen ja mit Menschen, mit dem sie über dieses Handy Kontakt haben. Und wenn man heute, wie mit meinen Patenkindern sagt, ja, oh, heute war ich 10 Stunden online, dann hat er auch ganz viel gedattelt, aber eben auch mit Freunden gedattelt und Kontakte gehabt. Also dieser Widerspruch, einsam auf der einen Seite oder ist Einsamkeit nur eine Sache von alten Leuten, älteren Leuten, die mit Social Media nichts zu tun haben?
Überhaupt nicht. Um auf deine letzte Frage als erstes zu antworten, gar nicht. Also ne, das ist ein Denkfehler, den wir häufig machen. Junge Menschen, Menschen in meinem Alter können genauso einsam sein wie alte Menschen. Das ist so, ne? Erstmal, Social Media ist ein Tool. Also ein Hammer ist auch ein Tool. Ist die Frage, wie nutzt du das? Ne? Du hast eben schon gesagt, ja, du kannst befreundet sein mit Leuten auf der ganzen Welt. Stimmt, kannst du, aber 200 Follower zu haben, heißt ja nicht 200 Freunde zu haben. So, selbst wenn du in deinen analogen Freundeskreis guckst, da wirst du, gerade du als jemand, der einfach viel Netzwerk macht, wirst viele Bekannte haben, aber vermutlich sind das nicht alles Freunde. Ne? Also erstmal diese Unterscheidung. Dann glaube ich ganz fest daran, dass es uns in den meisten Dingen nicht hilft, so eine Dichotomie, so eine Zweiteilung aufzumachen. Böses Social Media, gutes Social Media. Nee, nochmal, ist ein Tool. Ein Hammer kannst einen Nagel reinschlagen oder jemanden tothauen. So, Social Media kann ja auch so sein. Ey, was ich an Seelsorgemöglichkeiten mitkriege, ne, über Menschen, die wirklich über Social Media Trauergruppen gefunden haben, die Organspenderinnen gefunden haben, die StammzellenspenderInnen gefunden haben. So, das ist ja alles möglich, ne, zu sagen, wir sind einsam, weil Social Media ein echt schlechtes ist. Das ist einfach sehr verkürzt und nicht richtig, glaube ich. Trotzdem, um deine Frage nach der Spannung, die wir aushalten müssen, nochmal zu beantworten. Ich glaube, dass wir sowieso sehr viel Spannung in diesem Leben aushalten müssen. Und wir sehen uns deswegen, weil wir das nicht gelernt haben, diese Spannung auszuhalten, nach verkürzten Antworten. Deswegen ist eine Antwort immer, geil, guck mal, wie lange ich auf Social Media bin. Oder eine ist, guck mal, wie scheiße Social Media ist. So, wir leben in Paradoxien. Das ist leider einfach so. Und nochmal, so und so viele zigtausend Follower zu haben, ist eine Form von Resonanz, die eine Form von Resonanz ist. Nicht eine gute oder eine schlechte, sondern einfach eine. Man muss nur lernen, das einzuordnen.
Philipp Westermeier, der Gründer von OMR, dieser großen Digitalmesse, die einmal im Jahr in Hamburg stattfindet und der 70.000 Menschen, überwiegend junge Menschen, anlockt, hat bei der OMR in diesem Jahr gesagt, dass wir uns in eine Zeit der Überdigitalisierung bewegen. Und dass das Pendel ein bisschen umschlagen könnte, dass sich also alle die digital unterwegs sind, Gedanken machen müssten, wie sie die Menschen in der echten Welt erreichen. Beobachtest du das auch, dass es ein Comeback des persönlichen Kontakts gibt? Wenn man sich so die Homeoffice-Situation in Unternehmen anguckt, stellt man das nicht zwingend fest. Aber sonst merkt man so eine Ermüdung offensichtlich und dass eben ist doch eine Sehnsucht nach diesem. Einerseits, das ist die These, ne? Nach dem persönlichen Kontakt gibt, dann beobachte ich wieder junge Leute, die sich in Restaurants treffen und natürlich wieder alle die Handys auf dem Tisch haben, so nach dem Motto, da ist immer noch, wir sind nicht zu viert, wir sind zu 8 oder zu 12 oder zu 14.
Also Philipp ist natürlich eine Art, für alle, die ihn nicht kennen, eine Art Social Media und Digital-Guru. Ich vermute, dass er die echte Welt, die analoge Welt meint, weil natürlich ist auch...
Dann meint er die analoge, also genau, dass man auch die, sich gegenüber sitzt, wie wir beide hier zum Beispiel.
So, ich nehme das auch so wahr. Ich nehme wahr, dass es eine große Sehnsucht nach analogen Begegnungen gibt. So, das ist das, was ich wahrnehme. Deswegen häufen sich auch Seelsorgegespräche und deswegen, ich habe zum Beispiel ein so ein Gottesdienstformat, das heißt Freitag in der Church. Da geht es wirklich darum, da kommen Leute zusammen und feiern anders Gottesdienst als bisher und so. Aber die begegnen sich und das Einzige, was ich da mache, ist, ich stelle eine Feuerschale hin und stelle große Fragen und zu den Fragen unterhalten die sich miteinander. Immer mit Leuten, die sie nicht kennen. Ne? Und da ist eine große Sehnsucht. Da entsteht etwas, was anders nicht entsteht. Ich glaube immer, dass das Pendel, genau wie Philipp auch sagt, immer in eine Richtung extrem ausschwingt. Ne? Und vielleicht, das weiß ich nicht, ist die Tatsache, dass wir in anderen sozialen Kontexten so viel Wunsch nach so Gemeinschaft haben, auch ein Indikator, warum so viele Leute jetzt gerade so extrem wählen oder sowas, ne? Weil das eine Form von, ach, da sind ja so Leute, die denken wie ich und die kann ich dann noch richtig treffen oder so. Das weiß ich nicht. Aus meiner Warte kann ich nur sagen, es gibt ganz viel Sehnsucht nach analogen Begegnungen. Und eine meiner Fantasien, aber nochmal, das Wenigste weiß ich, wer, ne? Also ich, das meiste weiß ich nicht und von dem bisschen, was ich weiß, weiß ich auch das Wenigste. So rum vielleicht. Und eine Fantasie ist, dass wenn sich die Arbeitskontexte, in denen wir alle unterwegs sind, nochmal verändern, weil KI vielleicht nochmal in der Arbeitswelt ganz anders zum Tragen kommt, glaube ich, dass Kirchen Orte sein können für genau solche Begegnungen, wo man sich trifft und wo man einen guten Raum miteinander hat.
Da kommen wir zu einem Thema, was natürlich auch bei dir, du hast es gesagt, Theologe, Pastor, eine Rolle spielt. Die Frage ist der Glauben, die Kirche, beten. So. Das hast du, finde ich, in dem Buch sehr geschickt eingewebt. Du kommst erst aus dem persönlichen Empfinden, aus Schicksalsschlägen, die dir widerfahren sind, auch aus diesem Thema, was, glaube ich, so unglaublich viele Menschen beschäftigt, nämlich das Thema Angst. Und wovor hat man eigentlich Angst? Und dann landet man schnell bei diesem Satz, den jeder kennt und der in der Bibel 366 Mal auftaucht, wenn ich das richtig behalten habe. Fürchtet euch nicht. Oder es das heißt nicht immer, fürchtet euch nicht, aber immer so, also praktisch für jeden Tag ein. Das fand ich schon mal interessant, das war mir gar nicht so klar, dass das offensichtlich ja die Bibel schon erkannt hat, was eines der Kernprobleme der Menschen ist. In einem anderen Zusammenhang kannst du besser erklären als ich, aber diese Angst davor, dass irgendetwas passiert, vor dem man vielleicht gar keine Angst haben muss, das gar nicht passieren kann, aber weil man es nicht kennt, Angst davor hat, die ist ja offensichtlich sehr ausgeprägt bei uns Menschen.
Genau, Angst ist eins unserer Grundgefühle. Also je nachdem, wie man so drauf guckt, haben wir so zwischen 6 und 8 Grundgefühlen, je nachdem, wie man rechnet. Und wir sind alle so merkwürdig erzogen. Und was, Leute, die sagen, wir sind alle so merkwürdig erzogen, lügen auf jeden Fall. Also ich kann das für mich sagen und für mein Umfeld sagen. Wir sind in einer Zeit groß geworden, in der man nicht über Gefühle gesprochen hat und in der es eigentlich auch ganz viele unangenehme Gefühle
gab. Das ist der Punkt, wo du sagen musst, welcher Jahrgang du bist?
Ich bin 82er Jahrgang. Ja, genau. Und von diesen Grundgefühlen gab es eigentlich immer nur eins, was salonfähig war. Das war Freude. Ne? Alle anderen Grundgefühle, Ekel, Wut, Angst natürlich, so, das waren alles so. Da hat man nicht drauf geguckt. Das wollte man, das war nicht salonfähig im besten, also im wahrsten Wortsinn. Also und darüber hat ein Teil der Menschen, die ich kenne, verlernt, über die eigenen Gefühle zu sprechen und hat die Angst als was ganz Schlimmes verortet. Ne? Angst war ein Anzeichen von Schwäche. Ne? Du Angsthase oder sowas, richtig so. Das ist richtig Quatsch. Ne? So da drauf zu gucken, ist richtig Quatsch und das macht ganz viel kaputt im eigenen Leben. Und das hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Angst ist erstmal ein Hinweis darauf, dass etwas wichtig ist im eigenen Leben. Ne? Angst zu benennen, dem Kind einen Namen zu geben, ist total wichtig, um überhaupt erstmal festzustellen, was ist hier eigentlich los. Angst brauchen wir als Grundgefühl. Sonst würden wir hier nicht sitzen können, dann wäre die Menschheit längst ausgestorben, wenn wir Angst nicht hätten. Ne? Und anders auf Angst zu gucken und schamlos, im besten Sinne, ich spreche ganz, ganz viel von dem Wort schamlos, weil Scham und Schuld, Scham, Beschämung, Beschuldigung sind ganz unfassbar ätzende Triebfedern unserer Gesellschaft. So. Also, über die Angst anders nachzudenken, der Angst eine andere Aufmerksamkeit zu geben, die gar nicht ängstlich ist, sondern erstmal kurios ist und sagt, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich von mir und warum bist du eigentlich da? Ne? Und dann sagt die Angst, hi, ich bin deine Angst vor Skorpionen. Und dann sagst du, ja, Skorpion ist ja auch richtig, richtig ätzend. Dann fragst du dich aber, habe ich jemals eigentlich Skorpion gesehen? Natürlich nicht. Ne? Also Angst ist erstmal ganz häufig ein Marker für Unbestimmtes. So, und anders mit dieser Angst, gnädiger mit dieser Angst umzugehen, ist für mich dann die Frage gewesen, was sagt die biblische Erzählung eigentlich dazu? Mhm. Weil Angst ist, also der Kernsatz, auch einer der Kernsätze dieses Buches ist, Bedrohung ist real, Angst ist eine Reaktion. Ne? Mhm. Nochmal, zu sagen, wir haben keine Angst, wäre auch wieder falsch. Es geht darum, anders auf die Angst zu gucken. Denn die Bedrohung ist ja genau, wie du am Anfang gesagt hast, total real.
Also das ist das genau, was wir jetzt sagen, die Bedrohung zum Beispiel durch Russland, die ist real. Aber wie wir darauf reagieren, ob wir jetzt durch mit Angst und Panik darauf reagieren. Ich hatte vor kurzem, also auch schon ein bisschen her, den Chef der Hamburger Bundeswehr hier, den Chef des Landeskommandos, der sagte, wir müssen schon uns vorbereiten, aber es gibt gar keinen Grund zu Panik. So. Und er sagt so ähnlich, wie du das vorhin mit der Hoffnung gesagt hast, wenn du dich vorbereitest, wenn du etwas tust und sei es nur, weil du Kerzen einlagerst oder einen Akku kaufst oder Bargeld zu Hause hast für den Fall, dass der Strom mal ausfällt, damit machst du was anderes, als bloß Angst zu haben. Ist das die Übersetzung von fürchtet? Also ist eigentlich fürchtet euch nicht fast schon so ein Satz für Aktivisten?
Genau, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, selbst wenn man, und viele werden hier keine wahnsinnig bibeltreuen ChristInnen sein oder sowas, alles, fürchtet euch nicht, ist der zentrale Satz der Weihnachtsgeschichte. Ne? Mhm. So, in der Geschichte, Weihnachten, ihr wisst alle noch, Maria Josef, Baby wird geboren und sowas alles, dass die perfekte gute Nachricht kommt in eine Welt aus Bedrohung. Mhm. Ne? Also, hast du Kinder?
Ja, natürlich. So. Das heißt, natürlich. Ja, habe ich. So, ja. Punkt.
Ich habe eine Tochter, ja. Als ich Vater wurde und meine Frau, die das meisterhaft so mit großem Krankenhausapparat und allem, wo wir Glück haben, das zu haben, dachte ich so, unfassbares Geburtending, so etwas Gewaltiges und so. Das zu machen auf der Flucht, in einer Höhle, genau. Ja. Das war nicht mal ein Stall, ne? Okay, echt, ja. War so eine Höhle. Ich bin da rumgelaufen mal. Das ist so unglaublich. Also die Realität, die Bedrohung der Realität ist in dieser Geschichte überall. Ne? Dann kommen die Hirten und erschrecken sich, weil da Engel und richtig, also macht alles da darin ist Bedrohung und schreit Angst, Angst, Angst. Mhm. Und die Antwort ist nicht, am Ende wird alles gut. Die Antwort ist, fürchtet euch nicht. Mhm. Bedrohung ist real, aber Angst ist nicht der beste Ratgeber, den ihr haben könnt. So, darum geht's. Ich habe das Interview gehört mit dem Kollegen, der wundervoll, der das ganz unaufgeregt ja gesagt hat. Ne? Der hat gesagt, man kann sich nicht vorbereiten oder man kann sich vorbereiten. Genau. Beides heißt nicht, dass irgendwas passieren muss oder nichts passiert. Aber dann ist man zumindest vorbereitet.
Genau, und fürchtet euch nicht, heißt aber übersetzt, nimm dein Leben in die eigene Hand, lass dir dein Leben nicht diktieren, weil man kann ja auch starr vor Angst sein und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, also mache ich gar nichts. Und das ist sozusagen, dann hat die Angst gewonnen.
Genau, es gibt, ne, also nochmal Angst, wir brauchen Angst als Zivilisation auf jeden Fall. Es geht immer darum, anders auf die Angst zu gucken und darauf zu reagieren. Es gibt immer diese Theorie, wir machen dann Fight or Flight or Freeze. Mhm. Ne, also wir kämpfen, wir fliehen oder wir frieren ein. Mhm. So, und einfrieren ist, also außer du bist ein Chamäleon, dann frisst dich niemand, ist häufig keine gute Wahl.
Also das ist ja auch so, ne, klar, wenn man Angst vor Schlangen hat, dann ist es wahrscheinlich die einfachste Lösung, nicht Schlangen sich anzugucken oder in die Hand zu nehmen. Manchmal kann es aber auch die Lösung sein, einfach mal so eine Schlange sich um den Hals zu wickeln, weil dann merkt man vielleicht, ach guck mal, das habe ich mir jetzt und ist ja mit ganz vielen Ängsten so, dass sie irgendwie so wirklich irreal sind und nie was mit dem eigenen Leben zu tun haben. Du hast es gerade, das fand ich interessant, schön gesagt mit der Weihnachtsgeschichte, da kommt die gute Nachricht in unser Leben. Ja. Und das ist etwas, und das habe ich bei dir natürlich auch gelesen, und als Journalist und als Chef einer großen Tageszeitung muss ich natürlich immer fragen, was man dagegen tun kann. Du sagst, ja, angesichts dieser Fülle von schlechten Nachrichten stellst du bei dir fest, dass es dir öfter mal schwerfällt oder immer schwerer fällt, überhaupt Nachrichten zu konsumieren, zu verfolgen.
Ich antworte gleich darauf, okay. Versprochen. Ich muss nur einmal zu dieser Angst noch sagen, ja, ne, weil mir das total wichtig ist. Es gibt Ängste, die sind so tiefgreifend und so fundamental existenziell bedrohlich. Da ist niemandem geholfen, dass so ein Trottel wie ich sagt, naja, guck mal deine Angst anders an. Mhm. Es gibt Ängste, die sind so, so wichtig, dass man sich da die passende Hilfe holt. Für diese Menschen ist dieses Buch nicht, also so. Es gibt Ängste, die sind größer als das, was ich sagen kann. Holt euch Hilfe, ich bin nicht der Richtige, ich bin nicht der Gewehrsmann dafür. Das ist wichtig.
Das muss man auch sagen. Also ich glaube, ich habe das Buch jetzt auch nicht als Ratgeber verstanden, so nach dem Motto, so und so müsst ihr das machen, sondern es sind Vorschläge, was man machen kann, und es sind Gedanken, über die man dann selber irgendwie nachdenkt. Und da wird man einige finden, wo man sagt, kann ich nichts mit anfangen, und andere, aber es ist kein Ratgeberbuch, oder?
Soll das nee, gar nicht. Nee, ich versuche Fragen zu stellen und ich versuche meine eigene Reise so ein bisschen darzustellen. Aber nochmal, ne, es gibt, also ich mag mich nicht erdreisten zu sagen, es gibt alle Ängste müsst ihr nur anders angucken und dann wird alles gut. Das ist so nicht.
Nee, aber ja. Ne, fürchtet euch nicht, ist schon mal sozusagen, finde ich schon, es steuert immer sozusagen um diesen gleichen Kosmos herum, und dann wird ja so ein Bild daraus. Die gute Nachricht und die schlechte Nachricht. Also wie geht man mit schlechten Nachrichten um? Wie gesagt, es gibt, ich will ja nicht nochmal Philipp Westermeier zitieren, tu es aber trotzdem, der irgendwann mal sagte, ich gucke mir nur noch einmal die Woche die Nachrichten an. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich gibt es Menschen, die das tun und sagen, komprimiert, es könnte auch erklären, warum zum Beispiel einige, so eine Wochenzeitung wie die Zeit, auch so ein Erfolg haben und sagt, einmal komprimiert und den Rest der Woche beschäftige ich mich mit meinem Leben.
Also ich habe da zwei Reaktionen drauf, denn ich habe, wie vermutlich alle anderen Menschen auch, auf und ab. Ne? Ich bin tagesformabhängig auch. Und also, was mir eingeleuchtet hat, ist, dass ich selber, auch so 82er Baujahr, ne, ich bin mit dem C64 groß geworden und so, und mein Vater war so Medienbeauftragter und so, wir hatten dann früh ISDN. So, also wir haben dann, ich habe mitgekriegt, wie sich die Frequenz an Nachrichten verändert hat. Ne? Und was mir dann irgendwann eingeleuchtet hat, ist, dass ich diese sich ändernde Frequenz von 20 Uhr gibt es die Tagesschau und dann gibt es halt noch eine Tageszeitung und dann nimmst du dir aber morgens Zeit, das zu lesen oder so, mhm, und hast dann so einen Safe Space. Mein Vater saß immer in seiner Galabea und hat Earl Grey getrunken und Tageszeitung gelesen, mhm, Abendblatt selbstverständlich, mhm, und niemand durfte ihn stören. Ne? So, aber das war so, das war der Nachrichtenblock. So, jetzt,
es war
jetzt,
dieses, ich glaube, das erzählen heute noch viele, die Zeitung gern auf Papier haben, sagen, ich möchte einmal am Tag etwas haben, was abgeschlossen ist. Mhm. Dann nehme ich mir eine Zeit und dann ist das Thema für mich abgeschlossen und den Rest des Tages verbringe ich mit anderen Dingen.
Genau,
das ist die Theorie. Genau,
das meine ich mit Nachrichtenblock. Genau. Ne? So, da gab es diese Frequenz noch nicht. So, ne? Jetzt, ich hab die Push-Nachrichten auf meinem Telefon abgestellt, weil wie Harari, ich bin ein riesen Harari-Fan, mhm, der sagt immer, im Englischen gibt es das Wort excited. Ne? Alles ist immer super exciting, also alles ist immer aufregend. Mhm. So, wir sind gar nicht dafür gemacht, wir sind gar keine Tiere, die ganze Zeit aufgeregt sein können. Nee. So, das macht uns dünnhäutig und hartherzig. So, deswegen, also lieber, das, und das auch eine Selbstaussage, lieber einmal weniger in die Push-Nachricht gucken, von was ist jetzt gerade wieder passiert. Das ist das eine, also Frequenz verändern. Das andere ist, evangelischer Pastor. Ne? Ich habe richtig lange gebraucht in dieser ganzen furchtbaren Zeit, 5,5 Jahre, bis ich mich darauf rückbesinnen konnte, was eigentlich das Wort evangelisch heißt. Ne? Ich war hier auf dem Johanneum, Grüße gehen raus ans Johanneum. Ich habe also Altgriechisch gehabt. Das Wort Euangelion, Evangelium, heißt frohe Botschaft, gute Nachricht. Mhm. Ne? So, ich hatte das richtig vergessen. Und weil ich selber so am Ende war mit meiner eigenen Hoffnung, ne? Ich war richtig so hoffnungslos geworden, auch 2020, weiß ich noch ganz genau, haben wir als Weihnachten, weil ich war hier 3 Jahre in St. Georg mit den besten Kolleginnen der ganzen Welt und da habe ich gesagt, ey, wisst ihr was? Lasst uns doch mal die Weihnachtsgeschichte ernst nehmen. In St. Georg ist es immer so, wir proben kein Krippenspiel, sondern wir haben spontan Krippenspiel. Das heißt, alle Kinder, die mitmachen wollen, können einfach dazukommen. Wir haben ganz viele Kostüme da liegen und so. Und während sich die Kinder damit so Ehrenamtlichen umziehen, und dann gibt es 4 Marias und was weiß ich nicht alles, haben wir gesagt, wir gucken auf das Wort Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Und wir erzählen die 25 besten Nachrichten des Jahres. Mhm. So, das ist unsere Weihnachtspredigt. So, dann haben wir das im Wechsel, haben wir 25 richtig gute Nachrichten erzählt. Und die Leute sind ausgerastet. Also wirklich. Und es endete damals 2020, Nachricht Nummer 25 war, Donald Trump wurde von Twitter gesperrt und die Leute sind aufgestanden, haben gejohlt und applaudiert. Ich glaube, wir brauchen mehr gute Nachrichten. Gute Nachrichten wahrzunehmen heißt nicht, dass es die schlechten Nachrichten nicht gibt. Evangelium heißt, in eine Welt aus beschissener Härte ein bisschen gute Nachrichten zu bringen, ohne das andere zu leugnen.
Und das Interessante ist ja, dass wir können das ja heute als Zeitung sehen, was die Leute lesen. Und es gibt immer wieder viele, die sagen, ich möchte die guten Nachrichten lesen. Und es gibt ja auch gerade in einer Stadt wie Hamburg unglaublich viele gute Nachrichten. Es gibt ganz tolle Beispiele, wo man sagt, das stimmt das auch. Also als der HSV in die Bundesliga aufstieg, was zugegebenermaßen für alle, die nicht ist, mit St. Pauli halt eine sehr gute Nachricht war. Vielleicht auch für St. Pauli-Fans, weil sie dann, wie sie gern sagen, sichere 6 Punkte haben pro Saison. Da hat man das gesehen. Ne? Ansonsten stellt man aber fest, die Leute interessieren sich dann, also was wird gelesen? Werden gute Nachrichten gelesen oder werden dann doch die Nachrichten gelesen, wo irgendwie wo man die Angst wiederfindet? Ne? Also wir nehmen ja mal einfache Beispiele aus diesem Jahr, natürlich alles zum Thema diese Übung in Hamburg, Bundeswehrübung, Red Storm Bravo, was kommt dazu, die russische Bedrohungslage, der Fall Block. So, da kommt ja eine große Portion Voyeurismus dazu. Aber die Frage ist, ob wir gerade als Deutsche nicht auch einfach viel zu fixiert sind in unserer Perfektion, in unserem Willen, möglichst perfekt zu sein, zu gucken, was läuft schief. Also ich habe immer das Gefühl, dass der Deutsche, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir wirtschaftlich so erfolgreich sind, dass man immer guckt, wie kann man noch was besser machen. Aber wir lassen uns nicht triggern von den guten Nachrichten, sondern wir lassen uns triggern von den schlechten. Hm.
Ja, ich glaube,
also vielleicht gerade Menschen, die vielleicht nicht so sehr, die nicht so christlich sind oder die nicht so gläubig sind.
Wir sind ja gestartet mit was sind eigentlich aktive Hoffnungssätze? Ja. Eine aktive Hoffnungsübung ist weniger seinem eigenen Voyeurismus zu frönen. Ne? Also du kannst ja entscheiden. Julian, ich habe so Dinge abonniert, so was weiß ich, so Top, immer so Top-10-Listen und sowas alles. Ne? Und ich kann mich ja entscheiden, nicht auf die Top-10 größten Fails in so und so zu klicken. Kann ich ja machen, das ist ja, also liegt ja an mir. So, nochmal, das ist die Reihe mit People Who Want Change, People Who Want to Change. So, es fängt ja bei mir an. Ne? Das ist ja so. Ich kann ja mich entscheiden, das einzuüben, mehr gute Nachrichten zu lesen und dann von diesen guten Nachrichten zu erzählen. Liegt an mir. Ne? Liegt nicht primär an euch als Abendblatt oder so, sondern das liegt ja am Userverhalten.
Genau.
Ne? Genau, damit geht's ja los. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, mit diesem Perfektionismus. Wenn du, also, weil ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass wir ein häufig sehr destruktives Verständnis von selbst haben. Mhm. Ne? Also wir sind auf der einen Seite angehalten, wir können alles sein, wir können alles wollen, wir können alles machen. Damit ist ein gewisser Druck verbunden. Ne? Wir haben eben kurz über den Kollegen von der Bundeswehr gesprochen. Mhm. Der hat auch gesagt, ich fand, das hat er übrigens schön gesagt, in seiner Wertfreiheit, die Generation Z, hat so viele Wahlmöglichkeiten, dass die Wahl einfach auch irgendwann schwer ist. Mhm. Ne? Und es ist nicht aus einer, die Generation ist doof, sondern eine Verunsicherung, die über Wahlfreiheit kommt. So, wir haben, glaube ich, eine merkwürdige Art, auf uns selbst zu gucken, weil wir in so Selbstoptimierungskontexten gefangen sind. Wir sollen immer mehr werden und werden dadurch immer weniger. Ne? Und meine Frage ist immer, ne, weil ich schreibe dann auch über Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie soll das eigentlich gehen und so. Mhm. Meine Frage ist immer, wann hast du dich das letzte Mal selbst gnädig angeguckt?
Das finde ich auch noch gut, dass du darauf zu sprechen kommst, weil ich kenne unglaublich viele Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die lieben andere, also ihre Kinder, ihren Partner, ihren Vater, ihre Mutter, viel mehr als sich selbst. Dieser Satz Liebe, das heißt, liebe den anderen wie dich selbst, dass, wenn das viele Leute, die ich jetzt im Kopf habe, gerade tun würden, das wäre nicht gut. So, weil wenn sie ihn so lieben würden wie sich, würde da nicht viel bei rüberkommen. Umgekehrt habe ich die Diskussion auch immer gerade neu mit einer Freundin gehabt. Die Frage ist ja das ist ja dann schnell, nicht nur mit einer Freundin, auch Jean-Rémy von Matt war hier im Podcast der Werber und sprach dann über seine Selbstverliebtheit, dass er sich schon ziemlich cool findet. Und das ist ja etwas, was bei uns abgelegt wird als, ne, der eitle Fatzke. Und ich glaube, aber da fängt es nicht da an. Also wenn du sagst, liebe dich selbst, du musst, wenn du dich selber nicht magst, dann ist dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Makulatur.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Das ist natürlich, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt auch meine Frage, die ich immer stelle, ne? Wann haben Sie sich das letzte Mal selbst geliebt? Mhm. Ne? Nochmal, du hast Kinder, ich hab ein Kind, ich liebe mein Kind. Ja, komme, was wolle, ich liebe mein Kind. Heißt das, dass ich alles cool finde, was mein Kind macht? Auf gar keinen Fall. Ne? Die stinkt übrigens auch zwischendurch. Mhm. Also wie wir alle, weil Mensch und so. Ne? Mhm. Aber wenn die Grundprämisse einer Beziehung Liebe ist, ne, wenn die Brille, die ich aufsetze, ist, du kannst richtig viel Scheiß machen, ich werde dich trotzdem lieben. Ich werde das nicht gutheißen, aber ich werde dich lieben. So auf sich selber zu gucken, ne, ich muss nicht alles geil finden, was ich mache. So, ich muss mich nicht immer cool finden. Aber die Grundprämisse mir selbst gegenüber ist, ich liebe mich. Mhm. So, damit kannst du auch auf deinen Nächsten gucken. Und es geht ja in diesem, das ist ja dieses Liebe deinen Nächsten dich selbst, ist einer der besten Beziehungsratgeber, die es überhaupt gibt, weil, nochmal, das heißt ja nicht, dass ich alles gut finden muss, was du machst. So, ich finde auch nicht alles gut, was ich mache. Aber zu sagen, erstmal erkenne ich dein Menschsein in dir an. So, und wir Pastoren und Pastoren, wir Christinnen und Christen sagen immer, wir sind geliebte Kinder Gottes. So, ne? Also liebe dann nichts mich selbst. Große Frage, wann waren Sie zu Hause eigentlich das letzte Mal richtig gnädig zu sich selbst? So gnädig, wie Sie mit Ihren Eltern oder mit Ihren so wären. Können die meisten nicht beantworten.
Können die meisten nicht beantworten. Und ja, das stimmt, selbstverliebter. Aber die Frage ist, ob man nicht sozusagen auch wirklich gnädiger sein sollte, als jemand, der von außen drauf guckt, zu Leuten, die von sich sagen, ja, ich finde mich gut. Ich finde mich gut, so wie ich bin. Also, weil das an sich ist ein gutes Zeichen. Weil wenn man sich selber nicht mag, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann andere Menschen nicht mag? Mhm. Oder die besonders kritisch betrachtet. Ne? Auch das vielleicht wieder so eine Eigenschaft. Also ich meine, in jedem anderen Land irgendwie umarmen sich die Menschen wie verrückt. So. Und in Deutschland ist es ja immer noch so ein bisschen, selbst in Hamburg fand das interessant, dass Stefan Kunz, der Sportvorstand des HSV, als ich ihn fragte, was denn seine größte Beobachtung so in Hamburg ist, da kam relativ schnell dieses, ihr habt das mit dem Umarmen nicht so. So, wo man denkt, und da greift ja vieles ineinander. Auch interessantes Thema in dem Buch ist die Frage, viele reden darüber, Mensch, man müsste Meditation machen oder vielleicht autogenes Training. Und ich übertreibe jetzt, glaube ich, ein bisschen, bitte geh voll dazwischen. Du sagst, Leute, schon mal mit Beten versucht.
Absolut. Absolut. Also mein, ist, glaube ich, wirklich das Gras immer grüner auf der anderen Seite. Ne? Also so, ja. das ist ja so, man guckt immer auf das, was vermeintlich exotischer ist, oder dann ist das auch sexy. Ich weiß, meine Stiefmutter, Gott hab sie selig, die war, wie ich es genannt habe, immer eine Vulgär-Buddhistin. Ne? Und dann habe ich sie immer gefragt, ja gut, was sagt denn der Buddhismus? Ja, der Dalai Lama, ne? Die kam aus dem Baltikum, die hat so wundervoll das Ärger. Ja, der Dalai Lama ist ja so schön. Ja, der ist ja so nett und so, ne? Und dann meinte ich, okay, und wie machst du das Vergleich? Also woran machst du das fest? Ja, ich hatte ja mal eine Privataudienz beim Dalai Lama mit 12 anderen Leuten. Das war schon sehr eindrücklich. Dann meinte ich, das hat ja noch gar nichts mit Buddhismus zu tun, sondern damit, ja, aber sie fand das exotisch. So, und dann hat sie gesagt, ja, Jahren habe ich so einen NDR-Radio-Gottesdienst gehört vom Dorf, das fand ich ganz doof. Da meinte ich, gut, das kann man vermutlich auch so nicht vergleichen. Ne? Aber so, der Blick, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das ist mir auch aufgefallen auf meiner eigenen Suche. Ne? Und ich habe festgestellt, dass das Gebet sowas Schönes hat, weil das Gebet viel größer ist, als wir selbst uns dabei uns aber nicht klein macht. Ich glaube, das ist sowas, was Menschen ganz häufig mit Kirche assoziieren. Das ist was ganz Großes, was einen klein macht. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also das Gegenteil muss der Fall sein beim Glauben und auch bei Kirche an sich. Kirche ist was Großes, was uns in unserer Kleinheit ganz groß macht. So, ne? Und das Gebet eben auch. So, und dann merke ich das ganz häufig, wenn ich so, ich habe viele Amtshandlungen, viele Trauungen vor allem und Taufen und Beerdigungen und dann lade ich immer Leute ein im Vorfeld, die können ja eine Fürbitte halten oder so. Und dann fühlen die sich ganz doll geehrt, weil es dann auf einmal auch aufregend ist. Und dann geht's damit schon los, dass sie gar nicht wissen, wie sie Gott anreden sollen. Und ich finde das so spannend, ne? Also, weil das ist ja nun, ob man in der Kirche ist oder nicht, wir sind ja alle, das ist ein christlich geprägtes Land, in dem wir irgendwie leben, zu sagen, ach, ich weiß schon gar nicht, das scheitert schon in der Anrede. Und du hast eben gesagt, Umarmung, ja. So, ne? Ich bin großer Umarmer auf jeden Fall. Ich finde auch so eine gute Umarmung, finde ich auch was richtig Schönes, so, ne? Aber es gibt auch im analogen Kontakt ja Begrüßungen, die fehlschlagen, so, ne? Also es gibt diese wundervollen Videos über failed Handshakes und High Fives und hast du nicht gesehen und so. Damit scheitert ganz viel Gebet schon, dass man nicht weiß, wie soll man Gott eigentlich ansprechen. Und dann sagt man, dann sind da so 83-jährige, superreiche Räder in so Trauungen, die alles schon, also wirklich alles wirtschaftlich erreicht haben. Und die stehen dann da ganz klein und sagen, lieber Gott. Und das ist auch geil, das ist wie im Kindergottesdienst. Ja, genau. Ganz, ganz süß. Ja, ganz schön.
Na gut, das ist, glaube ich, auch so der Moment, wo man dann auch irgendwie, wo dann auch Leute kurz mal die KI bemühen oder irgendwas rauszufinden, ohne mal auf sich selbst zu hören und einfach zu sagen, was denkst du in diesem Moment? Und dann auch vielleicht einfach nach vorne treten und das sagen, was aus einem rauskommt und nicht, was man vielleicht vorher vorbereitet hat. Das fällt vielen sehr schwer. Du hast es gesagt, du hast dieses Buch geschrieben. Eigentlich hast du es für dich geschrieben.
Ich habe das für mich geschrieben. Ich habe ich ja eben kurz gesagt, in der Pandemie festgestellt, dass diese Diskrepanz von der Freiheit, die ich sehr selbstverständlich vorher irgendwie gelebt habe, zu jetzt ist das total eingeschränkt und ohne ein Blame Game zu spielen, das hat ganz viel mit mir gemacht. Und wir hatten dann leider auch privat ganz viel Schicksalsschläge, die wir vor allem meine eine Schwester und ich aus eigenem Unbeholfensein immer noch griechische Tragödien nennen. Also es hat nicht aufgehört. Wir hatten mehrere Suizide in der Familie. Wir hatten ganz viele Schlaganfälle und Herzinfarkte und andere Todesfälle, plötzliche Todesfälle. Also hat richtig nicht aufgehört. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wir haben es die ganze wirklich, also wir konnten es dann immer nicht anders sagen, als hast du Scheiße am Schuh. Und mit dem Bild ging die Reise los dann. Ne?
Und dann hilft so ein Buch tatsächlich, also das ist ja das Interessante, das erzählen ja viele Autoren hier immer, die hier sitzen, die sagen ja, also die wenigsten Autoren sagen, die Autoren, die hier sitzen, sagen schon, wir freuen uns, wenn das Buch gelesen wird. Sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht schreiben, so. Aber andererseits sagen die meisten, weißt du was, die Geschichte musste raus. Und das war die Geschichte, die raus musste. Und es macht was mit einem. Geht's dir besser, seit das Buch fertig ist? Oder geht's dir anders? Oder was macht so ein Buch mit so einem, also wo es ja viel um die großen Fragen des Lebens geht, was macht es dann mit dem Autoren?
Es geht mir anders. So, und ich kann das unter anderem deswegen beschreiben, weil ich auch die Schönheit meiner eigenen christlichen Tradition wiedergefunden habe. Ich hatte das ein bisschen verloren über, das ist ja so, wenn du ganz viele Amtshandlungen hast und sowas alles, dann findest du nicht jedes Mal das Rad neu, sondern weißt schon, was funktioniert oder so. Und jetzt nochmal anders drüber nachzudenken, nochmal wieder einzutauchen in das eigene große Traditionsreservoir, was das Christentum ja eben hat. Ne? Oder auch zu gucken, was gefällt mir daran gar nicht oder wo kann ich selber was für mich erfinden. Das war total heilsam. Ich habe mich ganz viel eben auch in einem Kapitel, das heißt, als mein Vater seinen toten Freund wieder traf, habe ich mich ganz viel nochmal mit Trauer auseinandergesetzt und wirklich ganz, also ganz doll in meine eigene Trauer reingehört. Das hat, Gott, das ist so ein Markus-Lanz-Satz, das macht was mit einem oder so, aber das hat schon viel mit mir selbst gemacht und nochmal, wir sind gestartet mit, was kann man mit Hoffnung machen und Hoffnung ist was Aktives. das Buch hat bei mir vor allem gemacht, dass ich selber anders auf mein Leben gucke. Also das ist die Aufgabe, ne? Ich bin von Haus aus ein norddeutscher, etwas preußischer Protestant. Mhm. So, mein Glas ist eher halb leer als halb voll, leider.
Tatsächlich, okay.
Ja. Und man glaubt, das ist auch so eine Diskrepanz zwischen so Strahlemann, der ich dann irgendwie so daherkomme oder so. Aber so gucke ich aufs Leben, leider. Das ist halt so. Aber es ist eben, wie es ist. Ne? Und jetzt habe ich wirklich für mich Strategien entwickelt im Schreiben dieses Buchs. Wie kann ich zwischendurch selber anders drauf
Aber das ist interessant. Kann man dieses Protestantische dann nicht, wenn man sich bewusst macht und sagt, weißt du was, ja, mach sein mit dem Glas halb voll, aber ich kann ja was dagegen tun und allein, wenn man dann das was tut und dann Hoffnung zu erzeugen, dann fühlt es sich doch schon wieder an, als ob das Glas voll ist. Also egal, weil schlimm ist nur, wenn man halt nichts tut. Ne? Du hast auch geschrieben, glaube ich, wenn ich recht erinnere, Hoffnung, so übersetzt ist trotzdem. Mhm. Jetzt erst recht. Das ist ja genau dieses, was bei der Klimabewegung, wo es gar keine Hoffnung mehr gibt, wo viele Leute sagen, wir können doch eh nichts tun. Was sollen wir denn tun? Da ist Hoffnung genau dieses und jetzt erst recht.
Hoffnung ist Rebellion gegen das Aufgeben.
Genau. Okay, sehr gut, genau.
So, das ist der Kernsatz dieses Hoffnungskapitels. Hoffnung ist Rebellion gegen das Aufgeben. Und das Buch, glaube ich, viel macht, ist mit Denkfehlern aufräumen, als wir eben über das Selbst gesprochen haben, ne, und über Selbstverliebtheit. Und man guckt da so doof drauf. Luther sagt schon, wer bist du, dein Licht unter den Scheffel zu stellen? So, ne? Mhm. Also auf der anderen Seite, warum zeigen wir unsere Talente nicht viel schamloser?
Ja, warum haben wir wirklich, wir haben überhaupt kein Problem damit, zu sagen, ach nee, das kann ich nicht, genau. Und das weiß ich nicht, genau. Und das möchte ich nicht, und das, ach nein, das überschätze ich. Wenn einer dich lobt und wann sagt man mal, Mensch, du kannst ja, du siehst ja toll aus. Das sagt ja keiner. Dann sagt man ja immer schnell, findest du?
Ja, genau.
Ne? Findest du?
Jahresaufgabe für dieses Jahr. Ja. Ne? Und ich mache mir eigentlich keine Vorsätze. Der einzige Vorsatz, den ich für dieses Jahr hatte, war, besser mit Komplimenten umzugehen.
Okay.
Ne? Weil mit Komplimenten können wir alle gar nicht, oder wir alle gar nicht. Ich kann mit Komplimenten ganz schwer umgehen, was super doof ist, ne? Weil wenn jemand kommt und nach dem Gottesdienst sagt, das haben sie so schön gemacht, dann sage ich immer sofort, nee, ja gut, das liegt an dem Paar und das ist natürlich die Atmosphäre und der Heilige Geist und alle und sie alle, die sie mitfeiern und so. Stimmt auch alles. Die wollen in echt, wollen die das gar nicht hören, die wollen sagen, die wollen, dass
du sagst sage, vielleicht danke.
Ja, genau. Danke. So. Aber total schwer.
Julian, ich sage auch danke. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.